Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon ist Dirk Fuhrig. Willkommen zu einer Sendung, in der wir über eine Weltgeschichte der Queerness berichten und das Museum der Einsamkeit vorstellen. So heißt der neue Band von Ralf Rothmann. Der 72 Jahre alte Schriftsteller stammt aus einfachen Verhältnissen, was in seinem Werk stets präsent ist.
Ich bin aufgewachsen im Ruhrgebiet in einer Arbeitersiedlung, in der es sehr rau zuging. Die Eltern waren nicht sehr pädagogisch geschickt früher in den 60er Jahren. Da wurde eher schon mal zugelangt, da wurde eher schon mal geprügelt, als mit den Kindern diskutiert. Und das hat natürlich Spuren hinterlassen und das erzeugt immer wieder neue Geschichten. Ja.
So Ralf Rothmann im Deutschlandfunk Kultur. 9 Erzählungen sind in dem Band versammelt, in denen kehrt der Autor gefeierte Romane wie Im Frühling sterben oder Der Gott jenes Sommers an Schauplätze seines Lebens zurück. Ralf Rothmanns Werk wurde vielfach ausgezeichnet, mit dem Kleist-Preis etwa oder dem Wilhelm-Raabe-Literaturpreis des Deutschlandfunks. Mein Kollege Jan Drees stellt Museum der Einsamkeit vor.
Die Würde des Menschen mag unantastbar sein. Diese Würde zu behalten, stellt uns gesellschaftlich, aber auch je persönlich vor eine herkulische Aufgabe. Nach den individuellen Möglichkeiten eines würdevollen Lebens fragt der Schriftsteller Ralf Rothmann seit jeher. Er belässt diese Würde im Ruhrgebietsroman Milch und Kohle einem unbarmherzig gezüchtigten Jungen und in Flieh, mein Freund, auch dem schüchternen Hilfsarbeiter Louis mit dem Silberblick, der vor der Trostlosigkeit der halbtoten Zechensiedlung flieht, ausgerechnet in die Kirche, in den sakralen Raum, wo er fasziniert ist vom rot-goldenen Hochamt voller Kerzenblumen und Gesang, das ihn glauben lässt, das Schöne und das Göttliche seien ein und dasselbe.
Deswegen habe ich auch einen heiden Respekt davor. Ich meine jetzt das weiblich Schöne, das uns hinanzieht und so. Das macht mich vollkommen fertig. Manchmal denke ich, die Silhouette einer Frau ist schon ihr Heiligenschein.
Dieser am Weiblichen und am Schönen gleichzeitig verzweifelnde Louis ist kein sich selbst entwürdigender Inchel, sondern wird in Rothmanns Flieh, mein Freund, stattdessen als grübelnder gezeichnet, als tapferer Leonard Cohen-Typus. Kennzeichnend für Louis ist jener von Cohen beschriebene Riss, durch den das Licht eindringt. Rothmann verrät seine Figuren nicht, denn mit mildem Augenmerk auf diesen Riss wendet seine Literatur den Blick hin zu den schwer arbeitenden, den Ausgegrenzten und Gebeutelten unserer Gesellschaft. So fragt auch der neue Erzählungsband, was es braucht, um Würde zu finden, angelehnt an eine vorangestellte Textzeile aus Bob Dylans Dignity-Song.
Sometimes I wonder, what it's gonna take. Find dignity.
Diese großen Fragen nach dem Ringen um Würde umkreist Rothmann in 9 Erzählungen, die gemeinsam ein Museum der Einsamkeit bilden. So der Titel, der ein wenig kitschig klingt und offensichtlich inspiriert ist von Werken anderer Schriftsteller, die auf je unterschiedliche Weise dieses universelle Gefühl poetisieren. Von Paul Austers Die Empfindung der Einsamkeit bis zu Benedikt Wells Vom Ende der Einsamkeit. Bestseller. Steht Rothmanns Museum der Einsamkeit ein ähnlicher Erfolg bevor? In den 9 Geschichten werden gewöhnliche Menschen in ungewöhnlichen Krisen vorgestellt, darunter ein geschundener Organist, Wiedergänger des mythologischen Marsias, ebenso eine hilflose Witwe fernab des verloren gegangenen Eigenheims. Ein Riss geht durch einen arroganten Ex-Manager, der durch einen Schicksalsschlag jäh erschüttert wird. Ein Riss geht auch durch einen alkoholkranken Pfarrer und in der Portalgeschichte durch jenen Maurerlehrling, der in den 1970er Jahren auf einer Schulbaustelle im Ruhrgebiet schuftet.
Obschon die meisten Architekten Formsteine aus der Fabrik verplanten, mauerte man hier noch Konvexbögen oder komplizierte Kaminverbände mit Ziegeln im Normalformat. Obwohl man inzwischen alle Gewölbe, sofern sie nicht gleich aus dem Betonwerk kamen, mit Blechen oder biegbaren Sperrholzplatten einschalte, nagelte man die Hohlformen hier noch aus konischen Leisten zusammen, Zentimeter für Zentimeter, tagelang. Und auch wenn es kaum mehr Dächer mit Dachreitern oder Fledermausgauben gab, wurden sie in Wildruff gezimmert und verschindelt wie vor 100 Jahren.
In dieser und in einer kurz darauf folgenden Geschichte aus dem Zechenmilieu kehrt Rothmann zu seiner zweiten Schaffensperiode zwischen 1991 und 2004 zurück, die mit den Romanen Stier, Milch und Kohle, Wäldernacht und Junges Licht unerreichbar geblieben ist. Auf seinem künstlerischen Weg wurde Rothmanns Literatur stetig religiöser. So tragen die Geschichten des neuen Bandes nicht nur Titel wie Engel auf Krücken oder Psalm und Asche. Es läuten zudem Kirchen und Wandlungsglocken. Die Lehrbaustelle ist auf dem Gelände eines alten Klosters eingerichtet. Eine Figur begehrt Absolution für ihre jugendlichen Sündentaten. Die zahlreichen Stein- und Fensterkreuze, ja selbst ein Kreuzass, verweisen auf biblische Motive und die neutestamentarische Jesuspassion. Stimmungsvoll amalgieren in den Erzählungen noch einmal religiöse Andeutungen, eine für Rothmanns Literatur typische soziolektal gefärbte Figurensprache, die nachgerade anrührende Vergöttlichung einer jungen Frau und einige bereits früher beschriebene Eigenarten wie jene Marotte des Lehrlings Socke, der Blockbuster- und 70er-Jahre-Erotikstreifen bei gemeinsamen Filmabenden mit witzigen Geräuschen unterlegt.
Wenn es dramatisch wurde, schrammelte er auf seiner Ukulele wie auf einem Gemüsehobel herum. Bei Regen oder hohem Seegang zog er an der Klospülung, drehte ein paar Duschen auf und schrie wie ein Pirat gegen den Orkan an. Das Klacken von Pferdehufen stellte er mit zwei Zahnputzbechern auf den Kacheln her. Und auch das Stöhnen der Mädchen in den Aufklärungsfilmen kriegte er hin, als würde er es täglich hören. Wobei er den Höhepunkt des Mannes oft mit einem Grunzen unterlegte, das an einen Keiler denken ließ.
Der Hobbygeräuschemacher Socke wird hier zum Wiedergänger jenes leidenschaftlichen Comiclesers, der in Rothmanns Flieh, mein Freund, Zigarettenrauchern Feuer anbietet und dazu das Fauchen eines Flammenwerfers imitiert oder das Weinausschenken mit einem fröhlichen Gluck, Gluck, Gluck synchronisiert. Kurzum, in der Lehrbaustellen-Story und in jener anderen, die einen parentifizierten Knirps im Ruhrgebiet der 1960er vorstellt, neigt sich Rothmann zur sprudelnden Quelle seiner biografischen und poetischen Existenz und man wünscht sich sehnsüchtig, er hätte diese Geschichten zu eigenständigen Romanen ausgearbeitet. Denn schreiben, das wissen seine zahlreichen Fans, schreiben kann dieser Mann. Nur erstarrt sein bemerkenswerter Schwung früherer Jahre in einer gesucht wirkenden, unpassend elaborierten, oft auch ermüdenden Diktion, in einer Literatursprache. Deshalb fällt sein Museum der Einsamkeit trotz zahlreicher motivischer Verknüpfungen auseinander und wird hinabgezogen von jener abschließenden Story, die überschrieben ist mit dem bereits zitierten Psalm- und Aschetitel, der funktionalisiert wird für die kaum aushaltbare 31-seitige Apologie eines nationalsozialistischen Täters, der Lamoyant behauptet:
Ich bin ein Verwaltungsmann, es ging mir um reibungslose Abläufe. Und hat nicht später sogar der niederländische Staatsanwalt gesagt, dass das gesamte Gewicht für alles Schreckliche, das die Deutschen den Juden angetan haben, nicht allein mir auferlegt werden dürfe? Bitte schön, ich hätte mich immer korrekt benommen. Viel genutzt hat mir seine Milde allerdings nicht. Die nasskalten Jahre in der Haft und im Bergwerk waren ein Albtraum. Und als ich 1951 nach Düsseldorf zurückkam, wollte mich keiner mehr kennen. Auch meine Töchter nicht.
Hier spricht, sich selbst und die Banalität des Bösen noch einmal in aller Selbstgerechtigkeit bloßstellend, SS-Obersturmführer Albert Konrad Gemmecker, der tatsächlich gelebt hat und von 1942 bis 1945 Kommandant des Durchgangslagers Westerbork in den deutsch besetzten Niederlanden war. Der Todesstrafe nach Weltkriegsende entkam er aufgrund seiner Beteuerung, er habe von der nationalsozialistischen Massenvernichtung keinerlei Kenntnis gehabt. Zudem wurde strafmildernd seine vermeintlich korrekte Behandlung der ihm zugewiesenen Häftlinge angerechnet, ungeachtet der Tatsache, dass er 80.000 Menschen von Westerbork aus in die Vernichtungslager transportieren ließ. In Rothmanns Geschichte geriert sich der Verbrecher als Opfer, da er Anfang der 1950er Jahre aus der Haft verletzt heimkehren musste, aber noch Jahrzehnte später auf seine Entschädigung wartete. Raumgreifend salbadert der Schlächter über seine humanistischen Werte, pocht auf die eigene Fein- und Kunstsinnigkeit, ebenso auf sein vermeintliches Maßhalten bei der Leitung des KZ-Sammellagers.
Und dann war da zum Beispiel noch dieses Frühchen, dessen Mutter verschwunden blieb, vielleicht versehentlich deportiert und dem keiner eine Chance gegeben hatte, nicht einmal Dr. Spanier. Aber ich ließ damals sogar einen Inkubator aus Rotterdam bringen, in Friedenszeiten unbezahlbar. Und obwohl meine schneidige Elisabeth mich belächelte, sah ich wochenlang jeden Tag nach dem Kind. Man hat ja auch einen sportlichen Ehrgeiz. Erst als es 6 Pfund wog und ab und zu die Augen öffnen und sogar lächeln konnte, habe ich es auf den Transport gegeben.
Dem Jammergesang dieses Monsters gegengeschnitten sind kursiv gesetzte Passagen über die deportierte Jüdin Esther, genannt Etty, die selbst im KZ ihre Würde und Hoffnung bewahrt, gar in den Gesichtern ihrer Schlechter Spuren von Milde halluziniert. Eigentlich eine Viktor-Frankl-Figur, doch in Rothmanns Geschichte wird diese faszinierende Person zur reinen Funktionsträgerin degradiert. Darüber hinaus ist die Konstruktion von Psalm und Asche, man kann es nicht anders sagen, plumper Holokitsch und erinnert an den Film Werk ohne Autor, an Florian Henkel von Donnersmarks musikalisch untermalten Kameraschwenk in eine Gaskammer. Rothmanns pathetische Kontrastdramaturgie beweist erneut, dass gut gemeint nahezu immer das Gegenteil ist von gut gemacht. Diese abschließende Geschichte Ralf Rothmann zitiert an einer Stelle Gemekers Vater, einen Steinmetz, der überzeugt war, dass ein gedankenloser Schlag in eine Quarzader etwa ein ganzes Monument ruinieren kann. Rothmanns Story ruiniert zwar nicht per se die vorausgegangenen 8 Stücke, aber sie schwächt den gesamten Band, der eingangs fragte, was es braucht, um Würde zu finden und dann selbst auf Teufel komm raus keinen würdevollen, ja wenigstens angemessenen Abschluss finden kann.
Jan Drees über Ralf Rothmanns Museum der Einsamkeit. Surkamp Verlag Berlin, 268 Seiten, 25 Euro. Homosexualität, Schwulsein, Lesbischsein, heute gern queer genannt, gibt es seit die Menschheit existiert. Geschichte, Mythologien und Weltliteratur sind voll von offenen oder versteckten Hinweisen auf eine Sexualität, die nicht den Normen ihrer Zeit entsprach. Dino Heike hat eine Weltgeschichte der Queerness geschrieben. Ein dicker Band in ein regenbogenfarbenes Cover gebunden ist das geworden, über den ich mit dem Berliner Literaturhistoriker gesprochen habe. Schön, dass Sie ins Studio gekommen sind, Herr Heike.
Ja, es freut mich sehr, hier zu sein.
Eine Weltgeschichte der Queerness, das ist ein großer Titel. Sie beginnen in der Antike, wie man erwarten würde, bei den alten Griechen, speziell beim griechischen Göttervater Zeus. Man könne ihn als queeren Gott schlechthin auffassen, liest man in dem Buch. Wie das denn?
Ja, wie wir ja wahrscheinlich alle noch aus dem Geschichtsunterricht wissen, hat der gute Göttervater nichts anbrennen lassen. Leder hat er sich als Schwan genähert und
Europa in Stiergestalt.
Europa
ja.
Als Stier, genau. Aber er hat auch als Adler den hübschen jungen Ganymed geraubt und auf den Olymp entführt, ihn zum Gott gemacht und als Mundschenk gebraucht. Das ist dann auch in den späteren Jahrhunderten zu einem geflügelten Wort für männliche Liebe geworden. Also jemandes Ganymed zu sein, das hieß der Geliebte eines anderen Mannes zu sein. Und darüber hinaus hat Zeus auch noch die Gestalt seiner Tochter Artemis bei Gelegenheit angenommen, um deren keusche Gefährtin Kallisto zu verführen. Also Zeus hatte sogar, wenn man es genau nehmen will, Ahnung von lesbischer Liebe und hat sich andererseits auch in eine Wolke verwandelt, um Io zu beglücken und in einen goldenen Regen, um Danae beizuwohnen. Also das ist dann nun wirklich richtig queer.
Also ein fluides Geschlechts- oder Liebesleben avant la lettre dieser Zeus. Was ich besonders interessant fand, Sie gehen auch auf Weltregionen ein, von denen man nicht sehr viel wusste, dass es dort auch queeres Leben gegeben hat, wie zum Beispiel im alten China. Ich will da mal kurz was zitieren. Ebenso wie der angebissene Pfirsich wurde auch der abgeschnittene Ärmel in China zum Sinnbild für die Liebe unter Männern. Metaphorisch war seither von der Liebe des abgeschnittenen Ärmels die Rede, wenn homosexuelle Verbindungen gemeint waren. Das fand ich überraschend, denn Es gibt bis heute, soweit ich weiß, keine echte Bezeichnung für homosexuell im Chinesischen. Erst in jüngster Zeit wurde etwa queer in die Sprache importiert, aus dem Englischen übernommen, vor allem via Hongkong und Taiwan. Wie war das denn mit der Männerliebe im alten chinesischen Kaiserreich?
Also ich bin kein Sinologe, weiß aber aus der Forschungsliteratur, dass es im alten China durchaus auch Bezeichnungen für die Männerliebe gegeben hat, die nicht metaphorisch waren, wie der abgebissene Pfirsich und die Liebe des abgeschnittenen Ärmels. Aber diese Umschreibungen waren sehr beliebt und die Geschichte des abgeschnittenen Ärmels hat sich im Jahr 4 vor Christus zugetragen, als ein Han-Kaiser, um seinen Geliebten nicht aufzuwecken, den Ärmel seines Seidengewandes abgeschnitten hat. Und daraufhin soll dann angeblich bei Hofe Mode geworden sein, dass man ärmellose Gewänder getragen hat.
Blicken wir mal auf bekanntere Themen oder Symbole wie die Davidskulptur von Michelangelo, Renaissance-Künstler in Italien. Wie queer, wie homosexuell wurden denn solche Männer, auch Leonardo da Vinci muss man da nennen, wurden denn diese Männer und ihre Werke in ihrer Zeit eigentlich empfunden?
Leonardo da Vinci ist ja 1476 sogar vor Gericht gelandet und angeklagt worden, nach einer Denunziation Geschlechtsverkehr mit einem Prostituierten gehabt zu haben.
Sehr bekannt ist natürlich der Fall von Oscar Wilde Ende des 19. Jahrhunderts, dem der Prozess gemacht wurde. Sie erwähnen dann Magnus Hirschfeld in Berlin, der die Sexualwissenschaft begründet hat. Virginia Woolf kommt vor, ich springe jetzt ein bisschen, so wie ihr Buch ja auch mitunter. Dann geht es um die queere Befreiung, die vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzt, mit den Stonewall-Protesten in New York. James Baldwin in der Literatur mit Giovannis Zimmer, eines der ikonischen Werke für Homosexuelle nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann kommen sie zu Rosa von Braunheim natürlich. Sein berühmter Film, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Das war in den 70er Jahren. Wenn wir jetzt mal heute schauen, Sie haben dieses Buch Weltgeschichte der Queerness geschrieben, 2025. Wo steht denn heute ja Queerness angesichts auch der Bedrohungen, die ja der homosexuellen Freiheiten, Stichwort Russland, aber auch EU-Länder wie Ungarn, Einschränkung der Sexualaufklärung in manchen Staaten der USA. Wie ist denn heute der Stand der sexuellen Befreiung für queeres Leben? Was würden Sie sagen?
Ich persönlich habe so das Gefühl, dass wir im Augenblick eine Rückwärtsbewegung erleben, raus auf der Aufklärung, und die Menschen bewegen sich mit fliegenden Fahnen wieder zurück in die selbstverschuldete Unmündigkeit. Was ich mir da wünschen würde, wäre natürlich so eine Haltung wie im 18. Jahrhundert. Da kann ich nur Friedrich II. Von Preußen zitieren, der ja auch in dem Buch vorkommt, der jedem gewünscht hat, nach der eigenen Fasson selig zu werden. Das würde ich mir auch wünschen, und natürlich, dass nicht direkt jeder, der eine andere Meinung vertritt, gecancelt wird.
Was ich überraschend interessant fand an Ihrem Buch, man hätte erwarten können, dass es ein sehr, sagen wir mal, aktivistisches Buch wird, gerade in den derzeitigen Diskussionen um das Thema Queerness oder vielleicht auch Transsexualität. Da gibt es ja sehr verhärtete Positionen, gerade in den USA oder auch in Großbritannien. Ich habe den Eindruck, Ihr Buch ist eher so eine Bestandsaufnahme, ein historischer Blick auf diese ganzen vielen Phänomene, die es vor Hunderten oder gar Tausenden schon Jahren gab. Sie verknüpfen das nicht so direkt mit einer Botschaft, oder sehe ich das falsch?
Nein, völlig richtig. Ein Aktivist bin ich nicht. Finde allerdings, wenn man eine historische Bestandsaufnahme macht, dass das natürlich auch schon etwas über die Gegenwart und den Umgang mit der Gegenwart aussagt. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass die vielen Themen, die ich zum Teil wirklich nur angerissen habe, vielleicht von anderen aufgegriffen und weiter ausgesponnen würden.
Dino Heike, Autor der Weltgeschichte der Queerness, vielen Dank, dass Sie im Studio waren.
Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank ebenfalls.
Dino Heikers Weltgeschichte der Queerness ist im Berliner Bebra Verlag erschienen. Das Buch hat 336 Seiten und kostet 30 Euro. Damit endet der Büchermarkt für heute. Morgen stellen wir ein Buch der Schauspielerin und Sängerin Erika Pluha an dieser Stelle vor. Dirk Purig war heute am Mikrofon. Noch ein Blick auf die folgende Sendung Forschung aktuell. Da geht es nämlich um ein Vitamin, das Vitamin A5.